Wiedemeyer, eine Frage habe ich aber wirklich.
Ja.
Ist Qualität gut, diese?
Ist gute. Ist
gute. Ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder?
Ja.
Ich habe gerade überlegt, wer jetzt anfängt zu reden, aber ich mach's einfach. Moin Jakob.
Moin. Moin Gerrit.
Ich habe also ehrlich gesagt hier beim Einrichten gerade, ich habe es dir auch gesagt, das hätten wir alles mal früher haben sollen, ne?
Ja,
so. Hast du. Wir sind live, 2020, 27.10. Und wir nehmen unseren ersten, ja, wie sagt man, irgendwie Pilot auf oder was?
Ich glaube, so nennt man das, oder? Also zumindest wird es in vielen Serien so genannt.
Es ist halt so die Nullnummer.
Die so im TV laufen.
Geil.
Ja, ne? So ist das wohl.
Also wir haben schon vor einer Woche, haben wir probiert, was aufzunehmen. Und Jakob, wir haben dann hier uns verbunden, irgendwie virtuell sozusagen, damit einer das aufnimmt und der andere auch eine schöne Audiospur bekommt. Und Jakob wählt sich hier ein. Und ich denke auf einmal, ich höre hier auf einmal irgendwie Indian Tech Support. Hello, from Microsoft, we're calling, dachte ich. Und ich frage so, Jakob, hast du irgendwie Mikro? Und er so, nö, ich habe mein Headset.
Jo, ich hoffe mein
Headset. Also, das hörte sich leider, also wir reden ja sonst immer auch über Teamspeak, wenn wir irgendwie abends mal was zocken oder einfach nur so schnacken. Und da hat man es gar nicht so gehört, aber das Rauschen war echt krass. Aber so ist doch viel angenehmer jetzt. Kaum hat man richtige Hardware, geht's auch, ne? Aber genau. Ist schön. Also ich weiß nicht, wie wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal reden irgendwie, wer wir sind,
keine Ahnung,
was wir machen,
Thema.
Was wir vorhaben? Ja, Thema noch nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich würde
keine Ahnung. Dann lass einfach anfangen.
Ich würde auch sagen.
Vorstellen.
Okay, also.
Wer bist du?
Ich bin Gerrit Gutzeit, moin. Ich muss mittlerweile schon nachrechnen, wie alt ich bin. Ich glaube 24 jetzt, 23, 24, irgendwie so ein Ding.
Ja,
fängt schon langsam an. Und ich mache jetzt seit irgendwie 5 Jahren alles mögliche mit Fotos und Film. Also der klassisch was mit Medien macht. Jetzt bin da so reingerutscht, alles so auch mit Drohnen. Aber da werden wir bestimmt nochmal ganz in Ruhe drüber reden. Also wenn mich jemand fragt, Arbeitsamt oder so, oder wenn ich irgendwie für eine Meldebescheinigung ausfüllen muss, was mache ich, dann schreibe ich meist Fotograf rein, weil das verstehen die Leute. So, das summt es eigentlich ganz gut ab. Und ich wohne jetzt in Hamburg. Hamburg nochmal zur Lokalisierung hier gerade. Und wer bist du?
Ja, ich bin Jakob. Jakob Wedemeyer. Ich arbeite inzwischen als Software-Engineer für eine kleine Beratungsfirma. Aber bin da in großen Projekten unterwegs, mache Software für verschiedenste Leute. Alles remote, von zu Hause, vom kleinen Dorf. Inzwischen mit besserer Internetleitung als damals. Wo wir noch
das war früher
Radio schon. Gemacht haben.
Ja, das war früher
da,
schon.
Da war Bambusleitung, haben wir das mal genannt.
Ja, das ist witzig. Wir kommen ja, also man, ich weiß nicht, ob man das, wir haben angefangen und das muss ewig lange her sein. Ich habe letztens, und ich gestehe, ich habe mein Facebook wieder aufgemacht und alte Bilder gefunden. Und ich glaube, die waren von 2010 oder so. Oder noch? Ja. Nee, wann war das? Muss ja so in die Ecke gewesen sein. Ne?
Doch, das kommt hin.
Und da haben wir dann erst illegal, dann legal, weil mein Vater gesagt hat, ihr seid ja bescheuert, hier Musik einfach ins Netz zu senden. Das Gute ist, am Anfang hat es wirklich keiner gehört, also hat es auch keinen gestört. So, wenn man so privat für sich sendet, ist wie so die Privatkopie, dann stört es auch erstmal keinen. Aber irgendwann haben halt auch Leute zugehört, denen man das geschickt hat, und es war irgendwie auch so ein Ding. Ich weiß noch damals, wir waren ja, wie alt waren wir, Wedemeyer? War ja nicht so, es war ja schon relativ jung noch, dass wir da angefangen 15, haben.
15.
Auf jeden Fall haben wir Webradio gemacht, so. Und das hat sich dann immer weiter ausgebaut, und die Internetleitung war schlimm in dem Sinne, weil ich weiß noch damals, die Latenz war hoch und du hast da oft diese Bambusleitung. Das hat sich Gott sei Dank alles verbessert, ne?
Ja, definitiv. Also inzwischen gibt es hier eine annehmbare Leitung. Also ich sage annehmbar, ne? Das ist eine 50 Mbit down, keine Ahnung wie viel ab, ich glaube ein Mbit ab oder sowas. Ist annehmbar, nicht meine Traumverbindung, vor allem wenn irgendwie halt am Anfang von Corona, wir sind ja in 2020 und leben im Zeitalter von Viruspandemie, wo alle auf einmal im Homeoffice sind oder halt tatsächlich nichts mehr zu tun haben und dann meinen, sie müssten irgendwie Netflix anmachen und sowas und man selber muss noch arbeiten, weil man remote ist und sowieso eigentlich mehr oder weniger ins Homeoffice gehen konnte, ohne irgendwelche großen Einschränkungen zu haben, ne? Und dann auf einmal hat man Videokonferenzen und die Leitung bricht einfach zusammen, weil irgendwie jeder meint, Netflix wäre jetzt gerade das Ding, was man machen muss.
Weil auch also das deutsche Netz ist auch einfach überhaupt nicht dafür ausgelegt, gefühlt so, dass die Leute peer-to-peer zu, ne, dass so von YouTube viel Daten runterkommt, das sind die ja gewohnt, oder von Facebook, ne, dass da irgendwelche Corona-Rebellen sich da wieder neue Livestreams zu schicken über Facebook. Das, ja, genau. Das ist man ja gewohnt. Aber ich glaube, dass da, ich habe aber ein bisschen die Hoffnung, dass Corona in dem Fall was Gutes hat, und das nicht falsch verstehen, aber es hat was Gutes, in dem, dass man merkt, dass das wichtig ist auch, dass zu Hause eine gute Anbindung da ist, weil wenn wir irgendwie 2010 gesagt haben, ey, warum haben wir zu Hause langsam Internet, wozu braucht ihr eine schnelle Internetleitung und so? Es war damals gar nicht möglich, technisch von mir zu Hause aus einen Videostream live zu schicken. Wir haben eigentlich Radio ja nur gemacht, weil es nichts anderes ging, außer Audio. Ne, so. Ja. Also Video hätte ich niemals, ging dann irgendwann auch, so wurde es ein bisschen besser, aber ich habe gerade nachgeguckt, 2010 war es tatsächlich. Und da hatten wir eine Weihnachtssendung gemacht und da habe ich irgendwie noch hier, im Dezember habe ich dann 2010 die Bilder und da lief das ja auch schon. Also ich glaube 2008, 2007 waren so die ersten Aufnahmen noch, aber da war das alles wirklich sehr, sehr einfach. Aber ey, es lief und
es lief.
Es war ein Livestream im Netz und ich weiß noch, dass ich mich damals, ich hatte überhaupt keine Ahnung und habe dann gedacht, was braucht man denn, um eigentlich ein Internetradio zu machen, und habe gelesen, man braucht irgendwie einen Server oder was, ne? Und dann hab ich meinem Vater irgendwie überredet, dass er mir da mal, weil ich konnte es glaube ich selber noch gar nicht, weil keine Kreditkarte und so, ne? Und habe ihn dann überredet, dass er da mal irgendwie so einen Server anmietet. Und dann dachte ich irgendwie, ich kann da rumklicken wie auf meinem PC oder auf dem Laptop. Und dann auf einmal kriegt man nur so ein SSH-Login, keine Ahnung von nix, weißt du? Und dann, ja, so ein bisschen wenigstens. Und ich glaube, du bist da ja auch dann so ein bisschen darüber reingekommen, oder nicht? So in diese...
Ja. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten.
Ich meine, mittlerweile täglich Brot, oder?
Ja, genau. Also ich habe da, im Endeffekt sind das, glaube ich, so die Sachen gewesen, die mich tatsächlich dazu gebracht haben, initial dann mich nach dem Abi zu entscheiden, irgendwie Informatik zu studieren. Auch wenn das Studium dann nicht lange durchgehalten hat, aber im Endeffekt hat mich das dahin gebracht, wo ich heute bin als Arbeitnehmer, ich Software-Engineer, mache jetzt halt Tag für Tag irgendwie so Software-Zeug.
Aber muss man
mach immer auch noch nebenbei
Informatikstudium abbrechen, um ernst genommen zu werden? ist das nicht irgendwie so ein geschriebenes Gesetz oder wie?
Könnte man behaupten. Man könnte auch sagen, wäre sinnvoller gewesen, das abzuschließen so, aber im Endeffekt habe ich jetzt halt, also ich habe es geschafft, irgendwie halt in die Berufswelt da einzusteigen, ohne dass irgendwie da so ein prestigeträchtiger Abschluss mit drin ist. In den Staaten, also in den Vereinigten Staaten, würde man das wahrscheinlich eher anders sehen. Da sollte man dann wahrscheinlich schon ein abgeschlossenes Studium vorweisen können, aber im Endeffekt, ganz ehrlich, auf der Arbeit interessiert es keinen.
So. Ist das?
Hauptsache, ich leiste.
Ja, genau. Aber ist das, ich weiß nicht, wie war das, als du dich, braucht man da irgendwie eine Vita oder wie bist du da jetzt reingerutscht? Also weißt du, wie ich meine, wie wusste der Chef, für den du jetzt arbeitest sozusagen, der kann was?
Das ist eine ganz lustige Geschichte gewesen. Also die Initialbewerbung war irgendwie halt, das war einfach eine Bewerbung irgendwie als Werkstudent so, ne, weil ich habe halt irgendwie eine Beschäftigung gebraucht neben dem Studium, was dann inzwischen schon Geografie war, und dann ist halt irgendwie so, bin ich über eine Freundin an diese Firma geraten, habe mich da halt beworben und dann haben die mich irgendwann eingeladen und haben mir halt so ein paar Fragen gestellt und haben mich dann haben mich relativ schnell so wieder zurückgerufen und haben mir dann gesagt, ja, setze ich mal zu den anderen beiden und dann gucken wir mal weiter. So. Dann lernen wir dich erstmal so richtig kennen und im Endeffekt habe ich dann da gearbeitet und ja, auf einmal war es dann halt irgendwie so, ja, wir wollen dich alle hier behalten, du kannst viel mehr als wir irgendwie so.
Geil, geil. Ja, so ein bisschen hat dir das Studium also doch geholfen, weil ich kenne das ja, bei uns in der Firma ist auch so, Werkstudenten hört mein Chef gerne, weil, ne, wenig Abgaben und so, ne. So, ne, das ist natürlich immer noch, öffnet ganz anders Türen. Ich habe es gesehen bei meiner Freundin Kati, die gesagt hat, die musste sich jetzt auf blöder Zeitpunkt, gerade Anfang Corona, noch einen Job suchen für ihre Uni und natürlich ist es was anderes, wenn du dich irgendwie als Werkstudent da irgendwo bewerben kannst, als ja, ich plane und ne, irgendwas in der Zukunft, weil mit dem Mund kann man auch immer viel planen, so, aber muss ja irgendwie was, also ja, hat die Uni ja dann doch dir so ein bisschen den Einstieg vielleicht verschafft. Und dann natürlich das Können selber beim Arbeiten, was natürlich klar, wenn das stimmt,
definitiv,
dann kann man ja nichts dagegen sagen. Bei mir war es witzigerweise ja ähnlich. Ich habe auch gerade heute nochmal gesehen, 2016 bin ich mit meinem Vater, du warst nicht dabei witzigerweise, aber wir sind ja damals auch schon viel über Messen gegangen, wo ich glaube auch, wir sind auch bescheuert im Nachhinein, ne? Alle anderen gehen feiern und wir gehen zusammen auf irgendwelche Technikmessen. Also das habe ich wirklich, also das im Leben nicht. Im Nachhinein denke ich mir auch so, krass, dass das irgendwie für mich das Normalste von der Welt. Ich weiß noch, wie wir da schön alle möglichen, wir hatten halt die Nähe zu Hannover und dann da natürlich die Cebit lag nah. Und ja, keine Ahnung. Dann gehe ich 2016 mit meinem Vater über die Cebit, der ist auch Technik interessiert und wir hatten uns gerade damals so eine der ersten Drohnen von DJI gekauft, so die so marktfähig waren für Film. Das war damals die, das war die Phantom 2 und war halt gerade ganz neu in der Drohnenwelt. Ja, also wirklich, das Ding flog eine Woche gefühlt. Und ich laufe da so halt über die Cebit mit ganz großen Augen für Drohnen. Ja, also ich wollte alles wissen, was gab es irgendwie Neues, gibt es irgendwie neue Sachen und so. Und dann laufe ich an einem Stand vorbei und sehe da irgendwie so ein Gimbal, ja, Gimbal-Stabilisierung für Kameras ist sozusagen, dass die Kamera kardanisch aufgehängt wird und von Motoren sozusagen ausgeglichen oder gerade bleibt, so dass der so Pendant wäre, die Steadicam, aber die funktioniert nur über die Schwerkraft und ne, den Ausgleich. Und ich sehe da halt einen Gimbal, der mich damals schon super interessiert hat und sehe ich an so einem Stand und gucke mir so an, was machen die, sehe irgendwelche Luftaufnahmen von Hamburg, sah alles super stylisch aus und ja, der Typ am Stand bemerkt halt, dass wir relativ interessiert sind. Wir sind ja auch ein witziges Gespann, mein Vater und ich damals. Und fragt so, ey, kann ich euch irgendwas erzählen, was los, ne? Dafür stehe ich ja hier, ne? Und so gefragt, was er macht und erzählt so ein bisschen, ja, wir bauen uns auf, sind ein Startup und machen viel mit Drohnen und kommen aus dem Fotostudio. Ich, oh, oh ja. Und je mehr er erzählte, desto mehr merkte ich so, oh, da will ich eigentlich hin. Also da will ich, das will ich mir unbedingt mal angucken. Und gehe schon wieder vom Stand weg und red mit meinem Vater über das, was wir gerade besprochen hatten und sag ihm eigentlich so, eigentlich würde ich da glaube ich, gern arbeiten. Und dann sagt er, ja, geh hin, jetzt hat er dich im Kopf. So, frag doch einfach, ob du ein Praktikum machen kannst. So, ich hatte zu der Zeit nichts zu tun, Schule war so gesehen fertig. Und ich war, ja, ich dachte, ja, warum eigentlich nicht? Frag halt, ob ich ein Praktikum machen darf. Und er hat nur wahrscheinlich gratis arbeiten gehört, hat gesagt, warum nicht? Schick uns deinen Kram, hab eine kleine Bewerbung geschickt und ja, saß 2 Wochen da. Und jetzt, nach irgendwie, wie lange ist das her? 4,5 Jahre. Nach 4,5 Jahren sitze ich dann immer noch da. Und macht da deutlich mehr als am Anfang zum Praktikum, ne? Und so kann sich's halt manchmal entwickeln. Und ja, jetzt mittlerweile machen wir da Filmproduktionen und ja, für alle möglichen, alles, was sich irgendwie bewegt, nicht nur mit Drohnen, also wir versuchen auch immer mehr den Bodenmarkt zu übernehmen, aber dadurch, dass wir am Anfang sehr spezialisiert, oder ich sag schon wir, merkst du, dadurch, dass es am Anfang sehr spezialisiert mit den Drohnen und den guten Kameras in die Luft ging, also auch eingebaute Drohnen dann, ja, waren halt die Kunden erstmal interessiert an den speziellen Luftaufnahmen, weil Leute, die am Boden gute Videos machen, die gab es auch schon 2016. Da waren wir jetzt vielleicht noch nicht die Konkurrenz. Aber aus der Luft, diese Qualität, das glaube ich, da war die Firma mit einer der ersten, so die das irgendwie wirklich amtliche Kameras in die Luft schickt und nicht nur irgendwelche GoPros oder so, ne? Ja, und so kann es dann halt auch manchmal laufen, ne? Das ist genau. Echt krass.
Also.
Ja, und jetzt haben wir 2020 und eigentlich die Monate, wo man eigentlich nur unterwegs ist auf Produktion, ab sobald Sommer wird, März, tja, waren gar nichts dieses Jahr, ne?
Ja.
Nur Homeoffice.
Ich meine, das ist dann ja genau in die Phase gefallen, wo jetzt irgendwie so alle erstmal alle nichts mehr gemacht haben, so, ne? Und dann, ja, fällt halt so eine Produktionssaison irgendwie mal eben schnell aus, ne?
Und wir haben das Glück bei uns, dass wir ein kleines Team sind, immer noch. Also das Kernteam, es ist natürlich, je nach Projekt sind mehr Leute dabei und mehr weniger. Du, Jakob, du warst ja auch schon mal dabei. So, ne, wenn wir, wenn wir drehen irgendwie, das ist halt, manchmal sind wir mehr, manchmal sind wir weniger. Und Werkstudenten, wie gesagt, sind auch mal gern gesehen. Und es ist halt, Gott sei Dank sind wir so wenig und haben dadurch, weißt du, je größer ein Laden ist, desto mehr Geld braucht er ja auch im Monat, um zu überleben. Und bei uns sind auch 100% der Einnahmen weggebrochen, ne? Und ja, also ich sehe das nur bei Leuten, also bei Filmfirmen, die auch hier in Hamburg sind, die deutlich größer sind, wo da reden wir dann schon über Mitarbeiterzahlen von 50 bis 60 Leuten, was für Filmfirmen wirklich exorbitant groß ist, ne, wenn die so viele festangestellt haben. Ja. Und Werbefilm natürlich nur. Und die sind richtig am Gucken. Also die sagten auch zu uns ehrlich, die haben Projekte nicht mehr bekommen, von denen die ganz fest ausgingen, und dann ist da auch ganz schnell weniger gewesen und Kurzarbeit und so, ne? Und wir konnten uns Gott sei Dank so ein bisschen dran vorbeimanövrieren, weil die Firma auch immer wieder gesagt hat, wir bauen auch spezialisiert Drohnen, und genau in diese Corona-Zeit kam halt ein Auftrag für Drohnenbau rein, der tatsächlich, glaube ich, jetzt im Nachhinein gesehen, das habe ich im März gar nicht verstanden, aber ich glaube, der im Nachhinein dafür sorgt, dass ich jetzt hier sitzen kann und sage, ich arbeite noch da, weil sonst hätte ich wahrscheinlich auch nochmal studieren müssen oder so, keine Ahnung. Es ist wirklich, also das.
Also ich meine, es ist ja echt so, ne? Also bei uns ist es zum Glück so gewesen, dass wir eigentlich alle weitermachen konnten. War bei mir so, also war irgendwie halt kurz davor so, dass wir ein bisschen runterfahren mussten, weil in einem Projekt wurde halt ein bisschen zusammengefahren. Da ist auch wirklich monatelang nichts passiert. Aber wir sind auch meistens so auf der Ops-Seite unterwegs, wo wir halt irgendwie Services betreiben, und dann, wenn ein Service halt beim Kunden irgendwie läuft, dann will der halt auch irgendwie weiter Support für den haben, also zahlt er erstmal weiter. Das ist natürlich dann so eine Sache, wo man ein bisschen Sicherheit hat, ne, aber wo halt auch viel dran kaputt gehen kann eigentlich. Also wenn der Kunde dann auf einmal sagt, okay, wir brauchen den Service doch nicht mehr, dann fliegt man halt, also ist man schneller raus, als man irgendwie ja sagen kann, so ungefähr. Und das ist dann,
das ist heftig, oder?
Das kann kritisch werden.
Das ist echt heftig. Und es ging, das muss man natürlich nicht sagen, man hört es ja von jedem, ich kenne wenig Leute, die davon profitieren. Aber was ich interessant finde, und das muss ich sagen, das ist einfach eine persönliche Sache, die ich einfach überhaupt nicht verstehe, wie jetzt Leute, die irgendwie sehen, was das für Ausmaße hatte. Und ich meine, wir hatten im März auch keine richtigen Infos über, ich sag jetzt mal, das Virus, ja. Und man wusste nicht, wie muss man sich verhalten, was muss man wirklich sperren oder was muss gesperrt werden, was ist Lockdown und so, ne? Und man hat in anderen Ländern nur gesehen, wie es explodiert, und musste natürlich vorsichtig handeln. Und ich denke, zum damaligen Blick war das, was gemacht wurde, die Maßnahmen waren völlig korrekt, und man konnte gar nicht anders sinnvoll handeln. Aber ich verstehe nicht, wie Leute jetzt offensichtlich noch das so leugnen können, dass es dieses Virus gibt, oder diese ganzen Sachen so in Frage stellen und damit auch andere eine Gefahr bringen, unmittelbar. So.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob es
unverständlich.
Ich weiß nicht, ob es dir auffällt. Ich meine, ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, dass die Leute ein bisschen Abstand halten. So, das könnte eigentlich für immer so bleiben. So ein bisschen Abstand halten in der Öffentlichkeit. Gerade die Norddeutschen, ne, die sind ja da eher auch nicht so eng, so wie jetzt zum Beispiel, sag ich mal, so ein Spanier oder so. Ne? Die Norddeutschen, die sind ja eher so, ne, wenn man sich berührt, dann ist eigentlich schon Streit. So, ne? Deshalb finde ich es eigentlich auch als Norddeutscher so angenehm. Also, ne, aber was ich halt nicht verstehen kann, wie man denn demonstrativ in Laden ohne Maske reingeht, habe ich erlebt in Hamburg, natürlich muss man jetzt auch sagen Altona, wie demonstrativ in Laden und nichts kauft. so einfach nur da durchgeht, sich anschwärzen lässt, sagt, oh, ich habe mal Test und so, ne, und so, und dann einfach nur durch den Laden geht und nichts kauft, da denke ich mir, wer geht denn in den Supermarkt und braucht nichts? So, was erwartet, also, ne, das, den Fall gibt's doch gar nicht so. Ich gehe doch nur in den Supermarkt, wenn ich weiß, was ich irgendwie haben will, oder sehe ich das falsch?
Also, ich hatte das auch, dass ich irgendwie eine Idee hatte am Anfang, wenn ich in den Supermarkt rein bin und dann im Supermarkt selber schon wieder vergessen hatte, was ich eigentlich haben wollte.
Ja.
Aber eigentlich hat man doch schon eine
so, Vorstellung.
Also eine gewisse Intention ja, in den Laden hineinzugehen, oder? Naja.
Aber
irgendwie
ich
sinnbefreit.
Ja, aber ich wollte nur auch nochmal meine Position, und ich denke, das ist auch deine, klar machen, dass ich mich natürlich daran halten ja, werde. Und wenn ich, auch wenn mir jetzt erstmal nichts droht, wenn ich mich infiziere oder so, aber wenn ich damit Leute schützen kann, indem ich ein bisschen aufpasse, meine sozialen Kontakte runterfahre. Und ich meine, es geht ja, wir haben es am Anfang gesagt, mit durch das Internet wunderbar, sich auch sozial irgendwie trotzdem auszutauschen. Nur halt nicht physisch, sondern nur virtuell. Aber ja, viele Leute sagen natürlich auch von Leuten, die ich kenne, so, bei mir hat sich eigentlich gar nichts geändert. So, ne? Die Nerds, so, für die ist eigentlich zu Hause sitzen und ein bisschen, ne, hat sie jetzt eigentlich, Online-Bestellung mache ich sowieso, ne?
Genau. Also im Endeffekt hat sich echt nicht viel für mich geändert, außer dass ich halt nicht mehr ins Büro gehe, sondern eigentlich seit Ende Februar nur zu Hause bin. Ende Februar, Mitte März, irgendwann da in dem Zeitraum wurden wir sozusagen aus dem Office verbannt, und seitdem war ich 3-mal wieder im Büro. Und nicht lange, also auch nicht für so einen ganzen Arbeitstag, sondern tatsächlich nur, um kurz irgendwie Hardware zu holen oder sowas. Oder halt, ich habe tatsächlich im Sommer eine Online-Prüfung gehabt. Dafür war ich dann in einem Meetingraum im Büro, aber ansonsten arbeite ich halt nicht mehr aus dem Büro. Und
es geht ja auch, oder? Also
es geht ohne Probleme.
Also, was ich aber gemerkt habe, das war bei uns der Fall, wir haben auch natürlich dann ab März gesagt, weil keiner wusste, wir hatten keine Aufträge, für uns gab es auch einfach keinen Grund, ins Büro zu gehen. Ne? Und natürlich kann man immer wieder im Hintergrund was machen, aber es war einfach, wir saßen alle zu Hause, und zwischendrin war dann unser Chef doch noch im Büro und hat sich irgendwie so Zeiten abgesprochen, wann die so Übergabe machen, so, weißt du, so mäßig. Und ich habe aber gemerkt, dass es besser ist, wenn entweder alle von zu Hause remote arbeiten müssen oder es halt ein Büro gibt, weil es diese Übergangsphase dann so Richtung Ende August hin, oder ich weiß gar nicht, war ein bisschen früher wahrscheinlich noch, die war schwierig, fand ich. Also entweder alle arbeiten remote oder halt keiner, oder wie siehst du das?
Ja, nee, das sehe ich auch so. Also in dem Projekt, in dem ich arbeite, aktuell arbeite, haben wir Scrum-Teams, und diese Scrum-Teams sind halt irgendwie so, das sind Teams aus 10 Leuten, und ursprünglich war dieses Team komplett vor Ort beim Kunden. Jetzt sind die natürlich alle irgendwie wieder zu Hause verteilt, so, aber viele von denen wohnen halt, also der Projektstandort ist München, ne, und München, da wohnen halt viele von denen noch, und die haben sich zwischendurch dann im Büro getroffen. Und dadurch ist tatsächlich die Meetingqualität, die trotzdem ja noch weiter online durchgeführt wurden, doch, fand ich, massiv gesunken, weil nicht jeder alleine halt vor seinem Endgerät saß und sich irgendwie darauf konzentriert hat, sondern weil manche Leute halt im Meetingraum zusammengesessen haben und man jetzt nicht so, also noch nicht so genau wusste, wer wann irgendwie wo in welches Mikrofon reinspricht und sowas. Und dann kam dann doch irgendwie, die Qualität war, also die Audioqualität an sich war schon mal deutlich unterschiedlich, und die Meetingqualität hat darunter leider ziemlich gelitten, vor allem, weil halt, wenn du face-to-face redest, hast du halt auch irgendwie ein anderes Gefühl und ein anderes Gesprächsverhalten.
Auf jeden Fall, ja.
Als wenn du halt online mit Leuten redest, ne? Und wenn du halt irgendwie in so einem virtuellen Meeting sitzt, dann machst du, also beschreibt man Dinge meistens anders, als wenn man irgendwie halt dem anderen direkt gegenüber sitzt.
So. Total, ich merke das. Also wir hatten ein Beispiel bei uns, wo dann auch, wir machen ja jetzt wieder Werbeproduktionen und haben jetzt auch die Woche oder vor zwei Wochen auch, in den letzten zwei Wochen sagen wir mal so, auch wieder eine gemacht und fertiggestellt. Und vorher ist immer, wie du sagst, ganz wichtig, Meetings, auch bei uns ein großes Thema. Meetings immer, also gefühlt brauchen die länger als das eigentliche Projekt. Und je größer die Firma und je mehr Agenturen dazwischen sitzen, desto mehr Leute werden das. Und wir hatten dann, also die grandiose Idee war, wir machen jetzt ein Meeting mit unserer Agentur, also unserer Agentur, wir selber, der Partner von uns und nochmal der Kunde und jeweils 3 bis 4 Leute pro Partei. Und deren grandiosen Idee war, so eine Telefonschaltung zu machen, weil die da irgendwie so ein Telefonsystem hatten. Und da gab es ganz große Probleme, weil erstens haben alle so in ein Telefon reingeschrien, war völliger Quatsch, ne? Die hören sich also untereinander richtig, diskutieren untereinander, aber du selber, wir konnten teilweise gar nicht hören, wie immer so nachgefragt haben, so war furchtbar. Also entweder alle sind auch auf einem eigenen Channel und hören auch dasselbe, weißt du, weil sonst reden die da untereinander irgendwas und du hörst nur so mit einem Ohr zu und nee, also es kann auch falsch gemacht werden, auch zum Beispiel Telefon. Habe ich noch gedacht, wie schlecht, man vergisst das ja auch gefühlt, wie schlecht diese Qualität ist, ne? Vom klassischen Telefon. Ey, oh. Und dann noch, ich weiß nicht, ob die, wenn man so eine Konferenz makeln, heißt das ja, wenn man so makelt, ob die dann irgendwie nochmal so einen extra Modus reinschalten oder so. Weil da wurde es nochmal alles grausamer. Also, nee, Gott sei Dank.
Ja, also, ich glaube einfach, dass viele dieser Telefonkonferenzsysteme einfach 10 Jahre alt sind, ne? Und dann nur Standards von vor 10 oder 15 Jahren unterstützen. Und die vielleicht auch nur halb. Vielleicht nutzen sie ja auch die damals bewährten Standards und nicht die neuen, die halt irgendwie eine gute Qualität bringen würden. Und ich vermute mal, dass es einfach so, ne, das sind so gangbare Systeme, die man halt schon irgendwie, also die diese Firmen halt schon irgendwie eine Ewigkeit benutzen. So. Und die kennen sich vielleicht damit aus und sind irgendwie damit zufrieden. Aber wenn man halt irgendwie was Besseres gewohnt ist oder wenn man weiß, es gibt irgendwie bessere oder qualitativere Geschichten, ne, dann
Wenn man immer die Sonne gesehen hat. Ist doch so.
Genau.
Wir fanden damals auch, als wir in der Internetradiozeit waren, ich dachte auch, wir hätten das alles perfekt gemacht mit dem Jakob zuschalten und so. Und jetzt höre ich das heute mir an und denk echt, du sitzt einfach. Also wir haben damals, war der Grund, natürlich auch, weil es cool war, zusammen abzuhängen, aber oft haben wir die Sendung dann auch zusammen gemacht vor Ort, weil halt die Qualität besser war, ne? Weil man sich irgendwie, ja, ich hatte so ein kleines Mischpult, hatte halt mehrere Mikrofone dann und dann war halt die Qualität, wenn Jakob mir gegenüber saß, waren halt Welten. Und jetzt, wenn ich meine Augen schließe, nur deine Stimme höre hier remote, hört sich das einfach echt an, als hättest du dein Mikro direkt an meinem PC hier angestöpselt, ne? Das ist echt, ja, das definitiv. Ist echt Wahnsinn.
Also ich muss auch sagen, seitdem dieser Opus-Codec released wurde, habe ich generell das Gefühl gehabt, einfach, dass generell online oder beziehungsweise in der Gaming-Welt so, ne, also dass sich da die Sprachqualität um solche Meilensteine verbessert hat.
Oh ja.
Ja, dass wir Videokonferenzen oder einfach nur normale Sprachschaltungen online mit einer so guten Qualität abliefern können, dass das auch mit so einer Performance abliefern können, dass einfach ist, das ist unglaublich.
Voll.
So.
Und ich finde halt auch enorm, wie schön, also ich finde schön zu sehen, auch zu damals, dass es halt auch überhaupt von der Leistung der Geräte halt auch überhaupt kein Ding mehr ist. Ne? Es ist ja auch heutzutage überhaupt kein Problem, man denkt ja gar nicht mehr drüber nach, dass so ein Encodieren in Echtzeit oder so, das macht halt so ein Handy mal eben. Auch von Video mittlerweile, ne? Und in wie klein das geht, erleben wir jetzt gerade, ist vielleicht ein bisschen anderes Metathema, aber hey, dafür sind wir auch hier. Erlebe ich gerade so in der Videoübertragung. Also als ich 2016 angefangen habe, gab es für Live-Videoübertragung am Set genau 2 Firmen, die das irgendwie angeboten haben, dass man muss sich vorstellen, aus einem HDMI- oder SDI-Signal im Film das über Funk irgendwo hinschickt ohne Latenz, dass zum Beispiel jemand, der die Schärfe macht oder ein Regisseur mit drauf gucken kann, ohne direkt am Kameramann zu stehen, weil der will sich auch manchmal bewegen oder die Kamera ist gar nicht am Boden, wie in unserem Fall mit der Drohne, ne? Da ist die Kamera halt ein bisschen weiter weg und man will aber trotzdem ja das Bild beurteilen, will die Schärfe beurteilen und will sagen, sitzt das, haben wir es im Kasten oder nicht. Und da gab es wirklich nur zwei Anbieter, die das im Endeffekt gemacht haben. Teradek und so eine iranische Firma und das war alles so sündhaft teuer. Also da reden wir wirklich über, am Anfang waren das wirklich über 5.000, unter 5.000 Euro hattest du überhaupt keine Chance da reinzukommen. Mehr noch, also Teradek glaube ich noch bei 10.000 teilweise. Ne? Und, und die hatten auch keine Range. Die Latenz war okay, aber du hast auch diese Compression, die war, sobald sich das Bild bewegte und so, war das einfach nicht mehr schön. Ne? Und mittlerweile kriegt man irgendwie Systeme, die so groß sind wie ein Bieruntersetzer, sag ich mal. Und die latenzfrei dir da ein Bild herzaubern auf Kilometer Range, auch in den Drohnen, auch selbst ja in den verkauften Drohnen, sage ich jetzt mal, ne? Selbst die Consumer-Dinger, die zaubern dir da Bilder irgendwie auf dein Tablet über Reichweiten latenzfrei, wo da hätten wir vor 5 Jahren noch drüber geträumt. Und es ist halt einfach so selbstverständlich, dass so kleine Chips da auf einmal Live-Video ohne Probleme in Echtzeit enkodieren und dekodieren, ne?
Naja, also da hat sich eine ganz, ganze Menge getan, würde ich sagen. So
offenkundig.
Also gerade in den in den letzten 5 Jahren ungefähr, ne? Also da, wo wir irgendwie ja so angefangen haben, da mit zu spielen, mit dieser Videoübertragung von der Drohne aus, ne, so, und dann, wenn man sich anguckt, was jetzt gerade, wann wurde das Release? Letztes Jahr von DJI da, dieses wirklich bahnbrechende digitale FPV-System.
Ja, alt jetzt, ja.
Das ist, also, das ist einfach so ein gutes System geworden, glaube ich, obwohl die am Anfang dieses DJI-System hat ja am Anfang relativ, mäßige Reviews erhalten.
Mhm, das stimmt.
Und jetzt hast du das letztens irgendwie ausprobiert und irgendwie sagst, beste Sache, die man jemals kaufen konnte?
Also, das Ding ist, es wurde am Anfang einfach falsch eingeschätzt. Du weißt ja noch, wie wir damals mit der ersten Phantom da rumgedoktert hatten, mit Analogvideo und so, ne? Und damit man irgendwie
ein
Bild von der GoPro aus der Luft bekommt. Das war ja auch schon geil und das hat funktioniert, um irgendwie Framing zu machen, aber du konntest halt nicht beurteilen, ob irgendwas stimmt. Du hast halt eine Idee gehabt, wie das Bild aussehen könnte. Und dann gab die eine Sache ist ja auch für Framing sozusagen, das einzuschätzen und für Belichtung irgendwie ein halbwegs brauchbares Bild zu bekommen. Die andere Sache ist halt diese Latenz, ist halt, was du gerade angesprochen hast, ist ja fürs FPV-Fliegen, also First Person View, dass man mit der Drohne mitfliegt, eine ganz andere Geschichte, weil auf einmal bist du sozusagen, da die Kamera sitzt vorne an der Drohne und du hast eine Videobrille auf, sieht so ein bisschen aus wie eine VR-Brille und siehst sozusagen nichts anderes als das Kamerabild und steuerst so die Drohne. Das machen viele für Freizeit, wir benutzen es mittlerweile auch für Werbung und Film und da ist es halt enorm wichtig, dass du es muss latenzfrei sein einfach. Also, weil sobald irgendwie eine Sekunde kann schon entscheiden zwischen, die Drohne ist abgestürzt, weil man versucht natürlich dann auch Manöver zu machen, die man normalerweise nicht hinbekommt, weil, ne, weil man halt der Drohne immer sofort folgen kann. Und man wundert sich, wie mit ein bisschen Übung, wie schnell und reaktionsschnell man wird, um da so krasse Manöver. Also wer das noch nicht gesehen hat, muss unbedingt mal irgendwie FPV Freestyle eingeben und sich mal angucken, was da tatsächlich, was die Leute da sich da antrainieren mit diesen kleinen Koptern, die dann auch alle möglichen Flugbahnen abfliegen. Also das ist dann nicht so, wie man es kennt, dass die Drohne einfach vor einem steht und Position hält, sondern die macht da wirklich Loopings und fällt an Hauswänden runter und sowas. Ne? Also ohne Quatsch. Also das ist schon. Und DJI hat ja, wie gesagt, vor einem Jahr da das Ding veröffentlicht und die Leute sind mit einem anderen Ansatz rangegangen. Man merkt schon, wenn man vorher analog geflogen ist, was aber von der Qualität einfach Quatsch war. Also das war auch nur eine Idee von einem Bild, ja, und die Reichweite ist einfach, kannst du vergessen, sobald da irgendwie ein bisschen Baum, also wir sagen mal Biomasse, irgendwas zwischen dir und dem der Drohne ist, hast du halt auch sofort Rauschen bis gar kein Bild mehr. dazu kam, wenn man Indoor geflogen ist, gibt es sowas, das nennt sich Multipathing. Das heißt, dadurch, dass der analoge Empfänger unverschlüsselt jedes, alles, was er bekommt, anzeigt direkt, kriegst du nicht das Signal, was von der Drohne direkt zu dir kommt, sondern auch noch ein gespiegeltes Signal über die Wand, was sozusagen über eine Reflexion zu dir kommt. Und dann bekommst du irgendwie Bild-in-Bild-Effekte oder Wabern. Und also Indoor-Fliegen war einfach damals so FPV, war wirklich schwierig und da gab es Möglichkeiten, das irgendwie abzuschotten und so alles. Und jetzt kommt DJI daher und sagt, ey, wir machen auch einfach Checksumming mit in unsere Packages und überprüfen halt, ob das Package, was wir hier empfangen haben, überhaupt, ob wir das anzeigen wollen. Und wenn das irgendwie ein Multipath-Package ist, dann zeigen wir es gar nicht erst an und wir haben einen super clean Feed dadurch, also ohne Störung, ohne alles. Und geht jetzt auch in zwei Wege. Also die haben, glaube ich, das auch ein Grund dafür, dass es so gut klappt, ist auch, dass auch der Empfänger auch gleich sendet. Also die Brille, die man aufhat, auch sagen kann, die Qualität wird schlechter, dass der Videosender nochmal in der Leistung hochgeht und da sind einfach viele Schritte passiert, damit das so ist, wie es jetzt ist. Aber ja, das ist einfach für Videocodex und Audiocodex ist ja dasselbe, ne? Es ist einfach, hat sich so schnell weiterentwickelt. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt dadurch, dass, also Zoom war ja auch relativ frisch eigentlich, die gibt es doch auch erst 2 Jahre, oder nicht? Wann gefühlt?
Ich glaube, seit Mitte, Ende 16 würde ich mal so behaupten. Also die sind ja schon ein bisschen länger eigentlich am Markt, so, aber
die waren doch vorher nicht etabliert.
Bekannt geworden sind sie halt mit erst, eigentlich so also in der breiten Masse erst mit Corona.
Ich habe
vorher hieß es eigentlich immer Skype, aber davor gab es halt so ein paar Randuser irgendwie. Vor allem im Personal-Consulting-Bereich, würde ich sagen. Also irgendwie so Geschichten, wo halt irgendwie ein Fotograf mal remote was zeigen wollte. Oder irgendwie solche Sachen halt, ne? Also wo der einzelnen Privatkunden irgendwas zeigen möchte. Da hat sich das, glaube ich, am ehesten so in Nordamerika etabliert. Und dann, jetzt mit Corona ist es halt in aller Munde, ne? Vor allem, weil sie auch Presse gemacht haben. Na? Ich meine, früher hieß es Skype. Skypen.
Ja, tatsächlich.
So. Seit Skype Microsoft von Microsoft aufgekauft wurde, ist Skype halt auch nicht mehr das Wahre so.
Das kann man sagen.
Skype war früher schon nicht das richtig Wahre, aber bevor wir jetzt hier irgendwie Teamspeak entdeckt haben, war es halt auch die einzige Möglichkeit, irgendwie miteinander zu kommunizieren, ne? Und ich glaube, für die heutige Jugend ist, wenn der PC oder der Laptop noch in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt, sind es entweder die Leute, also haben die Jugendlichen heute entweder tatsächlich immer noch Teamspeak am Start, ne? Weil sie das von irgendwie anderen Leuten so kennengelernt haben, oder inzwischen ist halt der Skype-Ersatz eigentlich Discord geworden.
Ja, stimmt. Discord auch so in der Gaming-Welt, ne? Das, also
genau.
Auch nicht nur, das ist ja das Interessante, nicht nur in der Gaming-Welt, wir haben alle möglichen Bereiche profitieren davon, so, ne? So ein bisschen wie Slack, also es hat so ein bisschen Slack übernommen, hatte ich das Gefühl, so.
Ja, genau.
Erinnert ja auch sehr von der Oberfläche daran, so, ne? Nur halt noch genau, mit den ganzen Zusatz-Discord-Features und die sind ja mittlerweile, man wird ja, also wenn man da reinguckt, die können ja alles, oder? Also,
ja, also die werden auch für alles benutzt, so, ne? Also Slack hat halt, Slack ist halt sehr, sehr Enterprise-orientiert, würde ich mal behaupten. Oder einfach mal so aus meiner Perspektive halt sagen, so, ne? Slack ist vor allem vom Pricing-Model her sehr auf Enterprise ausgerichtet. Ich habe zwischen 2016 und Anfang 2018 habe ich aktiv in der Online-Community mitgewirkt und habe da auch im Hintergrund halt mit Entscheidungen getroffen, beziehungsweise mitberaten, was Infrastruktur halt für diese Community angeht. Und da ist halt zwischen Skype, also Skype war die Ausgangsplattform, auf der wir eigentlich waren, so von außerhalb von selbst betriebenen Geschichten wie einem Jabber-Server. Jabber ist ja noch ein ganz anderes Thema und das ist ja nur für Chatting, aber und ultra alt, aber da waren wir halt alle drauf so. Und dann haben wir halt uns halt entscheiden wollen oder wir wollten halt irgendwie von Skype weg, weil das mit dem Management halt ein bisschen aufwendig wurde mit diesen ganzen verschiedenen Gruppen. Und haben uns dann halt verschiedene Möglichkeiten angeguckt und irgendwie war Discord dann halt tatsächlich die beste Variante so, ne? Und Discord erinnert sehr, sehr stark an Slack. Ich würde mal behaupten, dass sie das Gute aus Slack genommen haben so ein Multi-Channel-Messaging-System sehr, sehr gut zusammengebaut. In einer guten Oberfläche verpackt und haben sehr gute tatsächlich von mir nicht benutzte Voice- und Video-Features eingebaut. Also es gibt viele, viele Leute und viele auch größere Communities, die gerne Discord verwenden. Gefühlt jeder Twitch-Streamer, ne? Also wenn man sich jetzt anguckt, wer auf Twitch so unterwegs ist, und wenn die irgendwie Collabos machen, TeamSpeak ist nicht. So. Mumble, was als Open-Source-Alternative für TeamSpeak existiert, ist auch nicht. Die benutzen alle Discord. Für Voice und für Video. Wenn man sich Videopodcasts halt auf Twitch anguckt. Die meisten dieser Calls, die da machen, werden halt aus Discord einfach aufgenommen. Ne?
Krass, so. Ja.
Und, das funktioniert halt irgendwie.
Das ist echt Wahnsinn. Sowas, ja, ist halt mega geil. Und ich meine, wir haben jetzt bei uns an einem Set das erste Mal erlebt, und das war ein großer Kunde, ich weiß immer nicht, wie das ist mit Nennung oder so, war für eine Biermarke, sehr bekannte Biermarke. Und die haben auch eine Agentur, eine Produktionsfirma und halt uns für die Drohnenaufnahmen in dem Fall gehabt. Manchmal sind wir halt sozusagen nur der erste Port. Das waren wir in dem Fall. Und da war halt jetzt die Diskussion dadurch, dass, ne, wenn wir jetzt so ein Set haben, Corona, müssen jetzt, und das ist eigentlich auch ein sehr angenehmer Effekt, müssen nicht mehr alle am Set dabei sein. Ja, also das ist, ich weiß nicht, das kennt, wenn man es nicht gesehen hat, weiß man das nicht, aber normalerweise ist es so, bei einer normalen Produktion für ein Unternehmen, was irgendwie mehr als 10 Euro umsetzt, ist es so, dass alle möglichen Leute mit an diese Produktion kommen, weil für die ist das halt der Tag, wo die mal was auf Exciting, mal was miterleben. Da kommen wirklich alle dazu. Also da stehen dann irgendwelche Kunden, irgendwelche Art Buyer, Art Directors, alle möglichen Leute, die eigentlich zum Produkt, was an dem Tag erstellt wird, nichts zu sagen haben, auch einen ganzen Tag nichts sagen, aber nur da rumstehen und sich bewirten lassen und sich bespaßen sozusagen. Ne? Also es ist wirklich so ein bisschen auch so eine Produktion, das hört sich jetzt zwar blöd an, aber es ist auch ein bisschen Show-Event, ist Marketing sozusagen. Und für die Leute habe ich das Gefühl auch immer die Bespaßung. Also ja, und auf jeden Fall.
Definitiv. Also ich würde sagen, ne, um kurz dazwischen zu grätschen, so, ich würde sagen, für die Geldgeber ist das der Teil, wo die animiert werden sollen, wieder beim nächsten Projekt wieder Geld zu geben, sozusagen. Ne? So, das ist, glaube ich, die Intention dahinter, ja, die Leute da einzuladen.
Und die müssen auch bespaßt werden. Also die Leute, die das finanzieren, ist ganz wichtig, ist Regel Nummer 1 am Set, deshalb reden wir auch über gute Videoübertragung, da schließt sich ein bisschen der Kreis gerade. Es ist super wichtig, dass die ganze Zeit einen schönen Bildschirm haben, einen guten Platz, Wasser, denen es gut geht, und die sozusagen drauf gucken und sehen, was du machst. So, weil die ja im Endeffekt dafür sorgen oder sich dafür einsetzen beim nächsten Mal, dass du es wieder bist an der Stelle und nicht irgendwer anders, weil Leute, die irgendwie Kameras halten, gibt es genug, ne? Aber genau, die das Ergebnis liefern und die vielleicht am Set so cool und moderat sind, die gibt es nicht so oft. Aber bei Corona wird es natürlich schwierig, weil die sitzen in ganz Deutschland verteilt oft, diese ganzen Leute mit den Zentralen und hier und da. Und es ist natürlich scheiße, die jetzt alle immer an einen Ort zu holen für eine Produktion, die vielleicht auch Indoor sogar ist, und unnötiger Risikofaktor, wenn alle einfach dazukommen, sich bespaßen lassen. Die wollen ja aber trotzdem sehen, was wir machen. Und interessanterweise ist das jetzt auch remote geworden, was ich super angenehm finde, weil auf einmal waren am Set nur Leute, die wirklich was machen müssen. Also es war ganz ungewohnt. Es hatte jeder eine Aufgabe da. Jeder wusste, was zu tun. Das heißt, irgendwie der Grip, sei es irgendwie der Soundmann, Kameramann, Regisseur, mehr waren wir nicht. Und wir halt, Operator und Drohnensteuermann, wir fliegen die Drohnen meist zu zweit. Also einer macht die Kamera, einer macht nur die Drohne selber. Ist halt sicherer und das Bildergebnis wird einfach besser, weil der eine konzentriert sich nur aufs Bild und sagt dem Drohnenoperator, was er zu tun hat. Und der Operator fliegt halt ganz stumpf was heißt stumpf, aber achtet nur auf die Drohne und macht das da, bleibt, sorgt dafür, dass da alles cool ist, und ich sorge dafür, dass im Bild alles cool ist, und red dann auch mit dem Regisseur sozusagen, ne, dass der auch nicht mit dem Piloten reden muss, weil das ist immer, ne, das ist blöd irgendwie, wenn der Pilot soll einfach sein Ding machen und für die Drohne sorgen und den Rest, ne, übernimmt dann wer anders. Der Workload ist einfach nicht so hoch zu zweit, so. Und
genau.
Jetzt war halt die Idee, wie bekommt man die dazu? Und da wurde tatsächlich auch, ich glaube nicht Discord, aber irgend so eine Zoom, vielleicht war es auch Microsoft Teams, auf jeden Fall haben die so eine am Set erstmal jedem sozusagen gesagt, hier ist unser Login, loggt euch da ein, wir streamen sozusagen, jede Kamera hat eine Capture-Karte gehabt, haben irgendwie da, wir waren ja auch in der Stadt gedreht, alles kein Problem, irgendwie mit LTE haben die sich da so Hotspots gemacht und ja, haben sozusagen jede Kamera, die gefilmt hat, war auch gleich ein Client in einem Videochat. Und das heißt, die Leute von Remote konnten sich da einloggen, hatten irgendwie noch eine Webcam, haben die so ein iPhone da aufgestellt, einfach vom Set, dass sie die Leute so ein bisschen sehen konnten, ein bisschen Atmo hatten. Und so konnten die Geldgeber sozusagen trotzdem dabei sein, irgendwie auch vielleicht ihren Senf mal irgendwie kurz geben per Anruf oder was. Das ist nicht da in dem Voice-Chat gewesen, weil ne, das war alles gemutet, man wollte ja auch nicht genervt werden davon. Aber die haben sozusagen unsere Kamera die ganze Zeit gesehen, die A- und B-Cam vom Bodenteam. Und das war halt auch einfach so eine Meeting-Software, wo die dann einfach gesagt haben, wir schmeißen da unsere, und das war so abstrus zu sehen, weil du hast irgendwie eine Produktionskamera, die, so wie sie da steht, mit der Optik 35.000 Euro kostet, geht dann irgendwie in so, SDI geht da raus, also SDI ist auch so ein Videoübertragungskabel, also ist im Endeffekt das Pendant zu HDMI, das professionelle, was aber einfach ein Signal ist, also das Signal SDI geht aus der Kamera raus, wird dann umgewandelt in HDMI, um dann wieder in eine Capture-Karte zu gehen, die tatsächlich auch eine Gaming-Capture-Karte war, und weil die einfach günstig sind, ne? Und da, um dann in so einen Laptop reinzugehen, irgend so einen Windows-Laptop, um da dann irgendwie als Pixelbild beim Kunden zu landen. Aber ey, das hat funktioniert irgendwie. Und die waren super happy, weil sie halt auch dann unsere Drohne immer sehen konnten, und die waren halt fasziniert. Und was ganz cooler Nebeneffekt war, dass jeder am Set sozusagen, der sich auch einfach mal kurz in die Konferenz einloggen konnte und gucken konnte, was wird gerade gefilmt, weil oft ist man sich nicht sicher am Set, kann ich jetzt irgendwie hinten durchlaufen, sind die gerade, rollt die Kamera sozusagen, oder ne, wie sieht das aus? Und so konntest du einfach sehen, was die Hauptkamera gerade macht, und konntest da im Hintergrund sozusagen dementsprechend agieren. Und ja, ging einfach über, jeder hat sein normales LTE mitgebracht, musste man nicht irgendwie erstmal groß, sonst auch früher am Anfang die ersten Produktionen, wo ich war, haben die dann erstmal auch WLAN aufgebaut und so. Also zum Thema Bespaßen, wir haben original erlebt für einen Fernverkehrsbetreiber, Bekannten in Deutschland, haben wir erlebt, dass es war wirklich original, nur mein Kollege und ich waren an dem Tag die Leute, die was machen mussten, und wir waren 35 Leute am Set. Es ging um ein Foto. Es ging um ein Foto, und die haben den ganzen Tag da schon aufgebaut, Cateringwagen. Dann läuft hinten ein, wie nennt man die mit Diesel betriebenen, die Strom machen? Ich komme nicht auf den Namen.
Generator.
Lief ein Generator, ja. Und kein schlechter, also wirklich jemand, ein Generator, der wirklich ordentlich Wumms hatte, ein fettes Ding. Und wir schon, warum läuft ein Generator? Wir machen doch nur mit unserer Drohne, unsere Akkus sind voll. Und wir haben auch immer was dabei, so dickere, noch dickere Akkus, um die dicken Akkus zu laden. Und wir so, warum läuft der? Fragen wir, ja, für die Kaffeemaschine. Und dann lief wirklich einen ganzen Tag im Feld, wir waren mitten im Nix in Schleswig-Holstein, läuft ein fetter Generator, damit da die Kunden und alle dicken Espresso trinken können. Und das war so eine Barista-Maschine, weißt du, in so einem Truck drin. Und ich war so, okay, wir führen uns schon schlecht, wenn wir mal einen Generator brauchen, wenn man irgendwie Outdoor dicke Lampen anschmeißen will oder so, ne? Weil ist halt scheiße, da den ganzen Tag irgendwie da in der Natur einen dicken Diesel da laufen zu lassen, ne? Aber für die Kaffeemaschine, das war echt, das war das Krankste, was ich je gesehen habe. Es waren wirklich, wir waren über 30 Leute, Minimum. Also es war wirklich alles Mögliche da, von jeder Abteilung. Und im Endeffekt haben wir ein Foto den Tag gemacht, wo alles klar war. Es war alles gebrieft. Es gab ein 10-seitiges Briefing für dieses eine Foto, was ja auch gut ist, wenn man, also nichts dagegen. Ich finde es ja cool, wenn man gute Anforderungen hat, ne? Dann muss man sich auch nicht unsicher sein beim Abgeben, ob irgendwas nicht passt, sondern wenn es gut gebrieft ist, ist top. Und deshalb hätte auch gereicht, wenn wir einfach zu zweit dahin fahren, zu genau der Uhrzeit, wo das Bild gemacht wurde und das Wetter passte, hätten einmal Klick gemacht, irgendwie mit der Drohne halt in die Luft und so, und hätte gereicht. Aber ja, das ist vielleicht mit Corona dann auch erstmal ein bisschen gestorben, dass da halt erstmal alles aufgefahren wird und ein Happening draus gemacht wird. Aus den Produktionen. Aber ist ja auch irgendwo auch cool. Ich muss sagen, mich hat das erste Mal auf meiner ersten Produktion, wo ich mit war, 2016, dann relativ schnell, nachdem ich in der Firma angefangen habe, ich war auch geflasht. Ich fand's auch mega. Ich dachte so, was geht denn jetzt hier? Weil das ist halt eine komplett falsche Welt, die da auf einmal inszeniert wird. Und in dem Moment, wo man wieder abbaut, ist die auch wieder weg. So, ne? Also es ist halt, gerade in der Werbung ist halt alles immer Glanz und Glamour und immer von der schicksten Seite, überhaupt keine Fehler erlaubt und dann, ja, ist wie so ein Theaterspiel, was man macht.
Ja. Ja, so ist das. Ne? Ja. Ich glaube gerade, also, oder zumindest könnte ich mir das so vorstellen, irgendwie ist das gerade, dass das in der Werbung nochmal so ein richtiges Event wird, ne?
Ja.
Ich glaube halt, wenn man so irgendwie Fernsehproduktionen macht oder sowas, dann vor allem wenn es irgendwie halt innerhalb von einer Serie konzipiert ist, innerhalb von einer Serie konzipierte Produktion ist, sei es jetzt irgendwie eine TV-Serie oder halt irgendwie eine Dokumentationsserie oder sonst irgendwie so regelmäßig produzierte Beiträge für Broadcast, ne? Ich glaube, da geht auch relativ schnell viel von dieser Magie verloren, wenn man halt total tatsächlich immer wieder mit den gleichen Leuten unterwegs ist. Und irgendwie ist es passiert halt immer das Gleiche so. Und ich glaube, bei Werbung, vor allem wenn du dann immer wieder unterschiedliche Kunden hast, die am Ende die Werbung bestellt haben, ne?
Ja,
da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das halt immer wieder so ein richtig schönes Event werden soll.
Es ist ein Kick. Es ist echt, wenn man auch an Orte kommt, an die man sonst nie kommt. Also für alle möglichen, ob das ein Werfthersteller, also eine Werft ist, ob das irgendwie, du kommst halt an Orte, wo niemand sonst hinkommt, ne? Also außer natürlich die da arbeiten, aber, und das ist halt bei jeder Produktion ein anderer. Deshalb ist immer ein neuer Kick, immer ein neues Erlebnis. Und man wird halt einfach, das ist so, wenn man neue Sachen sieht und erlebt, wird man halt einfach belohnt, ne? Das Belohnungszentrum geht da voll an, so neue Sachen und ja, das ist halt, deshalb kommen die auch alle mit, weil es einfach echtes Happening ist. Und wie du sagst, ja, in TV und klassischen Sitcom-Produktionen oder so, da sieht das auch ganz anders aus. Oder wenn du Beiträge für einen Rundfunk oder sowas machst, ne? Machen wir ja auch manchmal, begleiten wir irgendwelche Sachen, Dokumentarfilme oder so. Das ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Aber die Werbung ist echt, also Marketing ist einfach genial, wie die einfach auch draufholzen, ne? Denen ist auch alles egal gefühlt, ne? Ob der Laden mal einen Tag stillsteht, ist dann auf einmal für Marketing ist das egal. Also, das ist echt krass. Also, was ich schon erlebt habe, wie dann auch die Marketingleute mit den Angestellten umgehen, ist einfach extremst. Also die dann sagen, ey, das geht doch gar nicht. So, doch, das geht, wir drehen heute hier und so, ne? Oder einfach, ja, das ist einfach abstrus. Oh, ich will das gar nicht, das hört sich vielleicht negativer an, als es ist, aber es ist schon ein sehr, sehr interessantes Feld. Und das muss man auf jeden Fall, das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen. Ich hau immer mal wieder ein paar Stories raus und es gibt auch immer wieder neue. Also das glaubt man nicht. Es gibt immer wieder so abstruse Situationen, wo man sich denkt, ey, das darf nicht sein, wie mit diesem Generator oder so. wo du am Ende des Tages einfach denkst, oh Scheiße, Alter. Und ich muss sagen, witzigerweise richtig korrekt waren dann die Amerikaner, aber da können wir nochmal über ein anderes drauf zu gehen. Die haben nochmal ein ganz anderes Verständnis von irgendwie was Korrektes und auch wie man Overtime und sowas, ne? Also wie Arbeitsleistung abgerechnet wird, da waren die auf die Sekunde genau. Also auf die Sekunde hieß es dann, ja, Cooper Copter, Ende. So, ne? Aber das ist ein anderes Thema.
Also, ich habe halt auch so bemerkt, als ich so in diesem Enterprise-Umfeld angekommen bin, was für eine andere Mentalität teilweise halt echt irgendwie vor Ort ist. Manchmal sind diese Leute einfach bereit, Unmengen von Geld irgendwie gegen ein Problem zu werfen, auch wenn es nicht unbedingt zielführend ist. Siehe,
ja,
Kaffeemaschine mitten in der Pampa.
Ja. Hauptsache läuft.
Genau.
Und im Endeffekt, so. Ja, erzähl weiter, sorry.
Nee, also im Endeffekt, ne, so Analogie in meinem Bereich wäre jetzt so, ne, also ich habe das so gesehen, dass da halt es besteht ein offenes Problem, was man halt durch qualitativ bessere Software lösen könnte, ne, also irgendwie Arbeit reinstecken in die Software, in den Source Code, damit das Problem irgendwie gelöst wird, so. Die Go-To-Lösung ist eigentlich bei den Managern meistens erstmal, können wir da nicht einfach mehr Geld ausgeben, so ungefähr.
Ist okay.
Und in den meisten Fällen kann man dann doch noch irgendwie so sagen, ja, ist auf jeden Fall erstmal eine Lösung, aber ne, irgendwie long-term bringt's nichts. Vor allem wenn man sich anguckt, dass irgendwie Long-Term halt eigentlich auch da irgendwie der Gewinn an mehr Geld ausgeben für Serverinfrastruktur oder was auch immer noch, ne, an Infrastruktur oder sonst irgendwie Environment oder also Umgebungsgeschichte man da ändern kann und wo man da halt Geld für ausgeben kann, ist halt auf lange Sicht gesehen das doch deutlich besser, einfach kurz diese Zeit zu investieren, kurz ein bisschen länger zu brauchen, und die Software halt besser zu machen, ne, und die Entwickler halt wirklich richtig gute Arbeit abliefern zu lassen, anstelle von, ja, schnell fertig und irgendwie wird's schon laufen. Manchmal gibt's halt diese Leute, die lassen sich einfach nicht belehren. Oder die, also, beziehungsweise, belehren klingt jetzt so überheblich, ne? Also es ist halt eher so, diese Leute haben, also deren Expertise liegt halt nicht in diesem Bereich. So, ne? Also halt, man beschäftigt mich als Software Engineer ja nicht, weil ich irgendwie ein Business Manager wäre, sondern weil irgendwo ja die Kompetenz oder das Wissen dann dafür fehlt, man sich irgendwie halt nicht damit selber intensiv beschäftigen möchte, um ein Problem in Software zu lösen. So. Mhm. Und wenn dann so ein Problem halt da ist, wo man irgendwie halt eine Entscheidung treffen muss, ist in den meisten Business Cases halt erstmal, ja, okay, können wir nicht einfach Geld ausgeben. Ohne
lächerlich, ne?
Und halt Zeit einsparen. Ne?
Ist lächerlich, so. Ja. Das ist, also, ja, sobald es irgendwie groß wird und wie du sagst, Enterprise, dann boah, das ist echt schwierig. Und dann sind die Entscheidungswege, das geht dir bestimmt auch so, oder? Dass diese Entscheidungswege dann einfach auch immer so viel länger brauchen. Dass man sagt, in der Zeit, wo wir jetzt drüber diskutieren, wäre ich schon fertig.
Habe ich tatsächlich, also teilweise habe ich manchmal das Gefühl, dass es so ist, aber ich glaube, ich habe noch keinen richtigen Fall erlebt, wo das,
ja,
wo das wirklich so. So okay, gelaufen vielleicht. Ist. Allerdings ist das halt so, je mehr Geld in so einem Projekt drinsteckt, ne, desto größer und aufgeblasener wird dieses Projekt natürlich auch. Und da sind dann halt irgendwie 10 Leute für das Gleiche zuständig, so gefühlt.
Ja.
Und man weiß immer nur von dem einen in dieser Gruppe von 10 Leuten. Und der ist dann immer im Urlaub und ne, so, dann, also man muss sich immer durchhangeln. Und das frisst tatsächlich am meisten Zeit bei mir.
Ah, okay.
Dass ich, ja, dass ich nie, also dass nie wirklich, also, oder beziehungsweise, das klingt jetzt irgendwie immer alles so schlecht, was ich hier erzähle, sondern, aber es ist halt so, dass irgendwie, man hat nie wirklich das Gefühl, man hat den richtigen gerade am Haken so für das Thema, was man gerade bearbeitet. Also man braucht teilweise halt irgendwie Kontakte halt irgendwie in anderen Systemen, weil man ja alleine in seiner eigenen kleinen Welt arbeitet da. Und dann muss man halt irgendwie außerhalb von seiner kleinen Bubble halt irgendwie noch agieren. Und da findet man dann halt irgendwie diese Connections zwischen diesen Blasen halt nicht so sehr gut.
Ja.
Und das ist aufwendig und echt anstrengend teilweise, sich dadurch zu manövrieren.
Es ist bei dir ja auch so ein bisschen technischer, ne? Also zwangsläufig. Und bei uns ist halt, du musst verstehen, bei uns ist, es ist alles Geschmackssache. So blöd das klingt, alle unsere Entscheidungen, die wir treffen, sind in 90% der Fälle, wenn es nicht ums Geld geht oder was, und nicht vielleicht um die Technik, aber auch da, die Wahl, sag ich mal, so blöd das klingt, die Wahl der Kamera ist eigentlich eine Kreativentscheidung und keine der, was ergibt am meisten Sinn oder bei uns, wenn es um Drohnen geht, ist auch eine Kreativentscheidung. Wir haben oft gesagt, ey, das, was ihr da vorhabt, da bringt es nichts mit den großen Systemen, die über 15 Kilo Abfluggewicht, haben wir ja auch, die wirklich dicken Oschis mit mehreren Rotoren und so. Da bringt es doch gar nichts, sie einzusetzen, aber da hieß es dann einfach, nee, weil das geiler aussieht und wir, weil es ein Event war, weil wir wollen, dass das man sieht, ey, wir haben jetzt hier auch Geld ausgegeben und so, ne? Auch wenn es überhaupt für das Ergebnis überhaupt keine Rolle gespielt hat, was die Drohne erzeugt, haben wir oft einfach ja ein größeres System oder mehr Aufwand betrieben, einfach nur für den Show-Faktor, was ich aber auch in gewisser Weise, natürlich, wenn man Werbung macht, das ist alles eine Show, klar. Aber es ist schon Wahnsinn. Und ja, bei euch ist es halt wahrscheinlich mehr technisch. Und bei uns dann einfach immer nur eine Geschmackskreativentscheidung, oder nicht? Also so.
Ja, also diese Differenz gibt es auf jeden Fall, ne? Aber es ist bei mir tatsächlich irgendwie immer so, bevor ich mit den, also wenn ich technische Probleme habe, ne, bevor ich dann tatsächlich mit meinem technischen Pendant irgendwie auf der anderen Seite, also mit dem Entwickler in dem anderen Silo spreche, ne, muss ich mich irgendwie zwischen zwei bis drei Managern einfach nochmal hin und her hangen und denen erstmal erklären, worum es eigentlich ging.
Ah, oh, scheiße. Ja.
So, und inzwischen ist es tatsächlich so, dass auch die Manager mehr und mehr technisches, leichtes technisches Wissen sich aneignen, ne? Oder dass man halt irgendwie halt so weiß, ne, so, das ist irgendwie eine Website und da ist irgendwie so ein Button und ne, so, man muss nicht mehr erklären, was ein Button ist, so. Sondern eher wirklich so die richtig technischen Geschichten, ne, die muss man dann nochmal erläutern. Aber man hat dann teilweise auch die Leute, die gar nichts wissen von Technik, wo die halt wirklich nur Business eigentlich können und oder sich nur damit irgendwie beschäftigen und auch denen muss man das halt trotzdem irgendwie beibringen.
Die nur Business können, finde ich auch geil. So, ja, ich kann nur, also was können sie? Ja, ich kann Business. Ist ja auch, ich weiß, das ist wichtig. Ist wirklich wichtig.
Und es ist,
klar, ich weiß, was du meinst, aber es ist geil. Ja, die können eigentlich nur Business.
Ja, ich kann halt kein Business, ich kann halt nur Technik, ne? So sage ich das einfach. Ne? Also ich würde mir aktuell tatsächlich nicht zutrauen, irgendwie so, wie das so schön heißt, Product Owner zu sein, ne? Also die Person in diesem Team, in dem ich arbeite, die für das Fachliche, also für die Business-Side halt wichtig ist, ne?
Ja.
Lo?
Ja, ich höre.
Okay. Mein Bildschirm ist gerade ausgegangen.
Ach so, nee. Ich höre die ganze Zeit, alles gut.
Genau. Ne, also für die Personen, die für das Fachliche zuständig sind, die nennen sich in Scrum-Team, in einem Scrum-Team nennen die sich Product Owner. Der Product Owner ist halt diejenige Person, die halt irgendwie verantwortlich dafür ist, zu entscheiden, inwiefern technische Dinge jetzt umgesetzt werden, wenn also in der Relevanz zu Geschäftsentscheidungen. Ne? Also die Geschäftsentscheidungen, die technische Sachen betreffen, trifft dieser Product Owner. Der muss dann halt verstanden haben, wie viel Aufwand und wie viel Impact das hat, wenn ich eine Änderung mache oder wenn ich halt mit einem anderen Entwickler spreche und mit dem was abmachen muss. Wie viel Aufwand das hat für seinen Business Case und wie viel Werktage ich sozusagen dann damit beschäftigt bin. So, deswegen muss ich denen halt immer irgendwie klar machen, okay, hier, darum geht's, so und so. Und das ist eine echt anstrengende Aufgabe tatsächlich, mit den verschiedensten Leuten das halt immer wieder zu erklären und nicht zu wissen, was für ein technisches Vorwissen haben die eigentlich. So. Gleichzeitig sitze ich halt da, ne, und wenn die halt irgendwie Entscheidungen wollen, wenn die entscheiden, ob sie jetzt ein Feature X halt haben wollen, ne? Oder ob das zu viel Business-Aufwand ist. Oder zu viel Aufwand insgesamt halt ist, ne? So, ob das dann Business-Impact hat oder nicht. Diese Entscheidung könnte ich nicht treffen. Oder traue ich mir zumindest im Moment nicht zuzutreffen, so. Weil das sind immer so Sachen, wo man dann den kompletten Prozess eigentlich verstanden haben muss und dann immer irgendwie strategisch den Blick darauf bewahren muss, wie viel, welchen Einfluss hat das, woran man gerade arbeitet, ja, auf diese ganze Prozessebene.
Ja, okay.
Und wo sind was für Ziele, für was und wo, für welchen Bereich von diesem Unternehmen gesetzt. Und das Ganze unter einem Hut zu behalten und dann technische Aufgaben zwischen verschiedenen Leuten zu verteilen und zu entscheiden, okay, diese Sache lassen wir jetzt liegen oder canceln wir komplett oder das hier hat jetzt Priorität. Ne? Solche Sachen wären für mich im Moment eher nicht zu entscheiden. Okay. Also ich hätte einfach nicht irgendwie so mir fehlt das Wort dafür, aber irgendwie halt, ich hätte nicht diesen Überblick und diese Klarheit.
Ja, das glaube ich.
Das einfach so ad hoc zu entscheiden.
Hätte ich auch nicht. Also, ja, ich verstehe, ja, jetzt verstehe ich auch mehr, was du damit meinst, aber ich fand es so geil, wie du meintest, so, ja,
das ist der Mann, nur Business ist.
Ja.
Ja, ja.
Muss ja auch entschieden werden und einer dafür sorgen, dass alle das machen. Also, ist auch ein geiler Satz gewesen. Fand ich mal, ja, mein Chef, der arbeitet nicht, der telefoniert ja nur. So, aber genau das ist gerade sein Job. So, genau das genau. ist irgendwie sein Job. Immer telefonieren und dann immer die ganze Zeit, wie du meinst, ad hoc auch am Telefon, überall immer die Entscheidung zu treffen und nicht irgendwie, sondern du musst immer gucken, wie läuft's und immer im Interesse der Firma dann handeln. Ja, das ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung, klar. Und ich würde es mir auch nicht sofort zutrauen. Man muss das echt lernen und man muss da auch vor allen Dingen reinwachsen, glaube ich. Also man kann das nicht von heute auf morgen irgendwie. Aber ja, man muss, man kann das aber lernen. Ne? Also zum Beispiel diese ganze Business und ich meine, wofür gibt es die Studiengänge, ne? Das ist ja.
Natürlich. Also lernen kann man alles, ne? Also ich würde auch nicht sagen, dass die Manager, ne, die in diesen technischen Projekten unterwegs sind oder halt auch als in dieser technischen Position unterwegs sind, mehr oder weniger technischen Position da, ne? Ich würde einfach mal jetzt behaupten, dass diese Leute, wenn sie denn aus dem Projekt ausscheiden, das Projekt beendet wird oder sonst irgendwie, ne, dass die deutlich mehr auch von der technischen Seite mitnehmen, als nur, da stehen halt Schriftzeichen auf dem Bildschirm und irgendwie klickt man dann zwei Buttons und irgendwie funktioniert was. Ne? Also es ist dann nicht mehr nur die Magie, sondern die Leute sehen dann auch, was für ein Aufwand dahinter steht und verstehen eher bestimmte Probleme halt zu begreifen und vielleicht auch zu verbildlichen.
Mhm. Ja, klar. Das glaube ich.
Genau.
Oh Mann, ich kann gar nicht glauben, Wiedemeyer, dass wir hier gerade Podcast aufnehmen, ne? Ich kann nicht so richtig glauben. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wir haben ja auch schon Podcast aufgenommen und gemacht, oder nicht?
Haben wir.
Und da waren wir ja doch early dabei, da waren wir doch hier 2009. Jetzt mittlerweile weiß ja jeder, was ein Podcast ist, richtig ungewohnt. Wenn man sagt, wir machen Podcast oder wir wollen Podcast machen oder irgendwie so, dann sagen die Leute, ja, okay, cool. Und ich weiß noch, ich musste immer erklären, was ein scheiß Podcast ist. Ja, das ist irgendwie wie eine Radiosendung oder da redet dann halt einer oder mehrere. Und mittlerweile ist es irgendwie das Normalste von der Welt, ne? Also so auch, wie Spotify sich das gegriffen hat und so, das finde ich echt, finde ich bemerkenswert, oder? Also ist, ja.
Teilweise muss ich immer noch erklären, was Podcasts sind. Also so ganz angekommen im Mainstream sind sie, glaube ich, noch nicht. Aber tatsächlich sieht man immer mehr und mehr so Leute, die auch irgendwie dann halt selber, keine Ahnung, entweder ja auch Podcasts produzieren oder vor allem auch erstmal konsumieren. Mhm. Ne? Obwohl ich auch irgendwie auf meinen Nischen-Podcasts hängen geblieben bin und irgendwie irgendwie nicht so die richtige, diesen richtigen Mainstream irgendwie mitbekommen habe. Ja, so. Also NPR oder wie auch immer das da heißt, habe ich nie gehört oder nie wirklich aktiv gehört.
Wovon redest du, ehrlich gesagt, MPH?
Wie ist das?
Ach, das ist eine,
This is my America oder wie?
Ja, 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 doch, klar. Ja, 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 ja. Na? Gut, ja. Ich hab, witzigerweise, ja, klar, ich kenne Leute, die den sogar hören. Klar, aber ja, ich muss natürlich auch manchmal noch erklären, was ein Podcast ist, aber so dieses Verständnis von, wie, und das geht dann über 10 Minuten oder so, weil, ja, gerade wenn wir jetzt, ich sag ja, aus der Werbung kommt, wenn Leute dir 7 Sekunden zuhören, ist das schon bemerkenswert. Und gerade in so einer Zeit, und jetzt glaube ich auch zu Corona, sind Podcasts echt wieder, haben nochmal ein neues Revival bekommen, ne? Also so, fand ich so von dem, und ich finde es aber schön, dass alle sozusagen, also du sagst, die Nische, natürlich gibt es ein paar großen, aber eigentlich ist ja jeder Podcast irgendwie so seine Nische, die er abdeckt, oder nicht?
Ja, also hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Wahrheitsgehalt, würde ich sagen, so, ne? Was ich was ich jetzt bei mir mit Nische meine, ist halt eher so die, also das sind wirklich so Urgestein-Podcasts, würde ich sagen. Also vor allem auch die deutschen,
ja, okay,
die
ja,
deutschen Podcasts, die ich so höre, das sind echt so Sachen, da sind die Leute von Anfang an irgendwie schon mit dabei, so, ne? Ja. So Tim Pritloff, ja, der, glaube ich, einer eigentlich Urvater von der deutschen Podcast-Szene ist, würde ich mal behaupten.
Tatsächlich, ja.
Das sind solche Sachen, also Tim Pritloff ist halt seit Anfang an irgendwie mit dabei, produziert aktiv Podcasts. Die haben auch vorher schon hier Chaos Radio produziert, ne, beim CCC.
Mhm, genau, auch im Fritz war das ja dann auch live, ne? Also war richtig eine Radiosendung.
Genau,
ne?
war eine richtige Radiosendung und dann hat Tim Pritloff ja diese Chaos Radio Express und das war so das erste, wo ich sagen würde, das habe ich aktiv gehört, beziehungsweise mit der Bambusleitung hier damals war ja nicht wirklich viel runterzuladen und da muss man sich dann halt irgendwie entscheiden. Also Chaos Radio Express war so wirklich mit das erste oder ja. Damals hieß es ja noch Mobile Max. Ne? So, also hier Shameless Plug, Mobile Max und Chaos Radio Express sind sehr, sehr, sehr hörenswerte Podcasts.
Du meinst auch Freakshow, ne?
Also, ja, genau. Inzwischen heißt die
ja, heißt Mobile jetzt, Max. Ja, Freakshow. Ja, Mobile Max damals auch. Das muss so 2008 gewesen sein, glaube ich. Das müsste so, ich weiß, dass es tatsächlich sich verbindet, das Podcast, ich das erste Mal in Berührung gekommen bin mit diesem iPhone. Weil mein Dad hatte damals eins und das war irgendwie noch iPhone 3G oder was, ne? Und dann klicke ich da so durch, irgendwie was, man wollte halt alles von diesem Telefon, alles, man wollte alles in sich reinsaugen, was geht, was kann man. Und dann bin ich irgendwie in diese iTunes und dachte so, oh ja, Musik und so, alles klar. Und dann auf einmal sehe ich nur gratis und damals stand das noch, war das im Store so unter gratis, so Podcast hier gratis. Und ich so, ey, was ist das denn hier, alles umsonst, so, geil, da bin ich am Start. So. Und dann gucke ich mich so durch und irgendwie Technik und irgendwie da mal reingeklickt. Und auf einmal habe ich damals irgendwie Mobile Max gehört. Hab nichts verstanden, so weiß ich noch, dass ich das gehört habe und so, okay, die reden Deutsch, die reden alle Deutsch, aber die müssen mit irgendwas, ich kann mich nicht bei weitem nicht mehr erinnern, was ich da eingestiegen bin oder was ich gehört habe, aber ich weiß, dass ich da im Zug saß, damals auf dem Weg noch zur Schule und mir das angehört und so, ich verstehe nicht, was die von mir wollen und ein Jahr später, als es dann so ein bisschen mehr drin war in den Themen und so, alles klar, alles verstanden, aber irgendwie, das war so gerade in diesem Umschwung, wo man irgendwie, ja, so technisch so ambitioniert wurde, ja, da war das echt so meine erste Berührung. Und dann, weiß gar nicht, habe ich dir nicht auch gesagt, dann hör da mal rein oder irgendwie so? Dann, ich weiß es gar nicht.
Naja, mehr. doch, definitiv. Du warst das. Ich glaube, ohne dich hätte ich das wahrscheinlich eine lange, lange Zeit nicht entdeckt.
Aber auch geil, dass du es einfach gemacht hast.
Vielleicht auch überhaupt nicht.
Ja. Aber das ist wie, ja, also ich finde, ohne Scheiß, die Empfehlung eines Freundes ist immer noch am meisten wert. Auch wenn mir Leute sagen, guck dir diesen Film an oder guck dir diese Serie an. Dann finde ich, ist den größten Fehler, den man machen kann, sich einen Trailer anzugucken und dann zu entscheiden. Aber wenn dir jemand sagt, den du kennst, der dich auch kennt, der sagt, ey, guck's dir an, wird dir gefallen. Dann guck's dir einfach an. So, mach's einfach. Weil, in dem Moment, wo du einen Trailer guckst, ich hasse nichts mehr, als wenn man sich dann erstmal Trailer anguckt oder so, weil dann hast du schon 90% irgendwie der Witze oder des Charmes schon gesehen. So.
Ne? Ja. Das ja.
Deshalb.
Aber es ist halt, es ist echt so, also, deine Empfehlung damals hat eine ganze Welt für mich geöffnet, so, ne? Und inzwischen sind in meinem Subscription Feed oder in meiner Sammlung von Subscriptions an diversen Podcasts, ne?
Ja.
Sind mehr Englische als Deutsche.
Ja.
So, also sind ja auch viele Amerikaner machen gute Podcasts.
Voll.
Ja. Aber halt, ne, so, um mal auf dieses Nischenthema kurz zurückzukommen, so, das sind tatsächlich alles Sachen, wo meiner Meinung nach, oder, also, das ist so meiner, die Einschätzung, die ich davon habe, das sind keine Podcasts, die ein großes Publikum haben, sondern eher wirklich so ein Nerd-Nischenpublikum, würde ich behaupten.
Mhm.
Also, so ein richtig spezialisiertes Publikum, wo die Leute, die das hören, sich intensiv mit diesem Zeug oder mit diesen Themen, ne, die besprochen werden, auseinandersetzen. So, und das sind halt wirklich so Sachen wie ATP, also Accidental Tech Podcast, die wöchentlich fast ausschließlich über Mac-related Themen sprechen. Also alles, was Apple und Co. heißt und irgendwie damit zu tun hat, besprechen die irgendwie. Und zwar in so einer richtigen, ja, doch, also es ist so ein richtiges Gespräch unter drei Freunden, die halt irgendwie Freude daran haben, sich nebenbei dann noch aufzunehmen und das Ganze online zu stellen. Und dann ist es tatsächlich daraus auch so eine Show mit Feedback aus dem Publikum geworden. Hat aber trotzdem diesen Gesprächscharakter immer beibehalten. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die mich sehr, sehr daran weiter interessiert, an solche Sendungen weiterzuhören. Weil genau das, was wir hier machen, oder ich denke, was wir ja auch weitermachen werden, ne?
Hoffe ich doch.
Ist eigentlich einfach ein Gespräch unter Freunden. Und das möchte man dann vielleicht mit der Welt teilen.
Ja, oder?
Und,
also,
ne?
Also ich fand damals, als wir das Radio gemacht haben, empfand ich das einfach als immer sehr schön. Also erstmal finde ich es immer angenehm, natürlich, wenn man Rhythmus hat, wenn man irgendwas sozusagen wiederkehrend macht. Aber ich fand es auch immer ganz angenehm, einfach als, es gibt ja auch den Podcast, der heißt sogar so, ich will das Wort jetzt eigentlich nicht benutzen, aber so ein Realitätsabgleich auch einfach. Oder? Also, ja. Dass man so gezielt sagt, so jetzt setze ich mich hin. Und das ist ja so ein bisschen auch bei den Leuten oder bei dem Podcast, die ich höre, ist es für die ja auch so ein bisschen wie so Tagebuch oder wie halt einfach, ja, wie so ein Twitter in Sound, weißt du, einfach die Erlebnisse scheren oder die Gedanken einfach mal kurz besprechen oder so, ne? So finde ich eigentlich, empfinde ich darüber. Und
ja.
Ich mag es halt super, sozusagen der dritte Hörer oder der vierte, ne, der sozusagen zu sein, der dem Gespräch folgt. Und das kann man halt so wunderbar. Aber ich glaube, wir müssen jetzt Leuten, die Podcasts hören, auch nicht Podcasts erklären. Also das,
nee, haben die
Leute
schon nicht
verstanden. Aber so ist halt gekommen, ne?
Ja, genau. Und also du sagst gerade Tagebuch, ich glaube nicht, dass es so ein richtiges Tagebuch ist, sondern mehr so dieses Konzept von Blog, ne? Also der Weblog hat ja angefangen irgendwie so als Tagebuch, aber hat dann doch auch ganz, ganz schnell diesen Charakter von, ich kann selber publizieren bekommen, ne? Also ich kann selber irgendwie losgehen und sagen, ich möchte das jetzt für die Welt veröffentlichen.
Mhm.
Und ich würde behaupten, dass viele Podcasts eher so diesen Charakter haben von, ich möchte jetzt was so casual publizieren. So. Also keinen wissenschaftlichen Text schreiben, oder halt irgendwie so einen Qualitätsanspruch haben, sondern eher so einen leichten Unterton damit reinzubringen irgendwie. Es ist leicht und es ist jetzt nichts Schweres, Komplexes, wirklich zusammengedampftes, sondern eher halt so ein Gespräch, was man aufzeichnet.
Einfach genau.
Wo halt viel Information rüberkommen kann.
Und
das ist, glaube ich, also die beste Analogie, die mir so einfällt, sind viele, viele Blogartikel, die es halt gibt, wo halt leichte Sachen irgendwie verarbeitet werden. Genau. Oder wo detaillierte Sachen leicht aufgearbeitet werden.
Oder auch Anleitungen. Oft sind die Blogartikel ja auch einfach nur so niedergeschriebene Anleitungen oder Hergehensweise, wo man sonst einfach ewig lange so nachsuchen müsste und dann einfach, ey, ich habe dasselbe Problem, hier, guck mal. So, ne? Ob es jetzt technisch ist, ob es irgendwie im Haushalt, wie oft ich schon irgendwelche Küchentipps, nicht nur natürlich auch auf YouTube, dann die andere visuelle Form, aber wie oft ich einfach so am Leben bleibt Tipps hatte, einfach aus solchen Gedanken. Ne? Oder auch an Anreize. Oft höre ich im Podcast dann, denke ich so, ah ja, stimmt, scheiße und so. Oder kriege ich halt nochmal einen neuen Anreiz zu gucken oder kriege ich halt komplett, wie du sagst, so komplett neue Welten, ne? So wie so eine Empfehlung von so einem Podcast, auf einmal eine komplett neue Welt und dann, höre ich da nochmal rein und der empfiehlt wieder das. Und auf einmal kriegst du Gebiete mit, auch jetzt zum Beispiel mit den Elektroautos oder so, wo du dann jetzt natürlich auch wieder super viele nischige Podcasts hast, die sich nur damit beschäftigen, irgendwie Elektromobilität oder generell die Mobilität. Und es ist halt super, super interessant, dann da einfach reinzuhören, dann einfach, du bekommst Sachen mit. Ich habe einmal, das ist eine Anekdote, die kann ich schön zum Podcast erzählen. Damals, bevor es noch kein irgendwie mobiles Internet gab, es gab es zwar schon, aber auf dem Blatt Papier gab es das, aber der Vertrag hat einen ja immer gelimitet. Also hatte man irgendwie unterwegs nicht die Chance, Podcasts runterzuladen. Das heißt, man musste sich, wie du sagst, einmal entscheiden, was nehme ich jetzt mit auf die Reise so. Und das wurde dann gehört. Und ich habe mich aus Versehen, habe ich mich irgendwie verklickt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es kam. Das war noch zu einer Zeit, wo man sein iPod synchronisieren musste. Es gab ja irgendwie, ne? Also man musste es irgendwie drauf synchronisieren. Und ich habe mich verklickt, online da irgendwie was falsches File runtergeladen. Und habe aus Versehen Podcast über Bienen runtergeladen. Ich wollte gar nicht hören. Also ich dachte, jetzt kommt Technik, mach den an und höre halt 2,5 Stunden lang was von Imkern. Ja.
Privatimkern. Und ich saß da halt, hatte nichts anderes zu tun, auf einer Zugfahrt auch und dachte, ja, jetzt hörst du dir einfach was über Bienen. Ich habe viel gelernt. Also wirklich sehr, sehr viel. Ich wusste nie im Leben drüber nachgedacht. War halt super interessant auch, was die für Gadgets haben oder so für Zyklen. Es war einfach, war ein Missverständnis. Ich habe auch nie wieder einen Bienen-Podcast gehört von denen, aber war halt mal interessant. War einfach eine komplett neue Welt und man lässt sich drauf ein und hört mal so, was die so für Gedanken dazu haben.
Ja, also ich meine, es ist eine große Welt voller interessanter Themen und vor allem, wenn man dieses gewisse ich habe das letztens in einem Podcast gehört.
Da haben wir es nämlich.
Da hat jemand seinen ersten Kongressbesuch geschildert, ne? Und dieses Erlebnis, also auf dem Chaos Computer Kongress zu sein, das ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
Ja, aber ich weiß noch, wann wir.
Naja, und ich meine, leider findet er dieses Jahr nicht statt, ne? Ich wäre gerne mal wieder hingefahren, aber. Ja. Dieses erste Erlebnis auf dem Chaos Computer Kongress ist einfach so, man ist da, ne? Da sind irgendwie, keine Ahnung, damals waren das, wo wir da waren, 10.000 Leute, 15.000 Leute, irgendwie sowas in der Richtung.
Wo war der erste? War der schon Hamburg? Der für uns?
Wir waren das erste Mal in Hamburg.
Ja, ne? Ich habe gerade überlegt, aber wir waren in Hamburg eigentlich nur.
Genau.
Ja? Nee, Berlin waren wir nicht. Nee, kann ja gar nicht. Waren der erste Hamburg, aber auch waren wir da, oder nicht? Welcher waren das? 24, 23?
Weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube.
23 nicht, nee, das ist ja schon viel zu
alt. Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Ich bin mir auch nicht mehr sicher.
Ich könnte es nicht mehr sagen. Aber es war ein krasses, oder? Es war ein Flash.
Es war sehr krass und vor allem, ne, also diese Beschreibung, die ich da im Podcast gehört habe, ist einfach so gewesen, da sind 10.000 Leute und egal mit wem du dich irgendwie da auseinandersetzt, wenn du dem über irgendein neues Thema erzählst, hört er dir
so gespannt zu, als würdest du ihm irgendwie einen Actionfilm zeigen. Ne? Also das ist so richtig, die Leute brennen, Neues zu lernen. Und viele Podcaster, zumindest die so in meinem Feed landen, ne, das sind genau die Leute, die so einen Typus an den Tag legen, irgendwie halt. Ne? Ja. Immer Neues lernen, immer neue Themen, egal wie komplex das eigentlich ist. Erstmal anhören, Informationen aufsaugen und dann verarbeiten und irgendwie am Ende fällt schon was Gutes bei raus. So.
Sorry, 29 waren wir Erste.
Beim 29.
Ja. Ja. Ich glaube, den ersten, den ich mitbekommen habe, war 23 oder 24, deshalb hatte ich es so abgespeichert. Das waren so die ersten, die ich irgendwie mitbekommen habe, dass es sie gibt. So. Und witzigerweise, was ich auch durch Podcasts mir angewöhnt habe, war damals, ich habe Mate getrunken. Ich weiß nämlich, dass wir diesen Berliner Podcast gehört haben, Mobile Max oder was? Ja. Und die haben immer Mate getrunken. Genau. Ich wusste gar nicht, was das ist. Das gab's auch gefühlt nirgends, ne? Jetzt trinkt das ja jeder irgendwie hipster. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann in Berlin war und dachte so, boah, hier gibt's jetzt Mate und so, hab das getrunken und dachte, das schmeckt ja wie Kippenstummel. so aufgelöstes Kippenwasser. Aber ich dachte, nein, das muss ja irgendwie schmecken und hab dann, nach der zweiten, dritten ging's dann, ne? Aber auch so wirklich so Gewohnheiten durch Podcasts dann, so, weil ich dachte so, die trinken das da alle, was ist denn damit? Das Koffein ist so, der Abendkaffee ist das, ne?
Finde ich. Jo.
Für mich so, auch.
Das ist eine gute Beschreibung, würde ich sagen. Also ich muss sagen, am Anfang war mir das schon, also war es sehr, sehr bitter.
Fand ich. Ja, widerlich, geh mir weg. Also wirklich, ich fand's, also die Club Mate, nee.
Inzwischen finde ich Club Mate fast schon zu süß.
Krass, nee, das habe ich nicht. Nee. Aber man gewöhnt sich echt dran, ne? Ist so ein, je mehr man trinkt, desto mehr ist es normal, finde ich. Ist wie mit.
Also ich habe das, höre ich auch oft irgendwie so, ne, dass das irgendwie schmeckt wie Zigarettenstummel oder sowas. Aber keine Ahnung, der Geschmack ist, also ich meine, nachdem man sich dran gewöhnt hat, ist es echt gut so, ne? Und ich meine, wenn man sowieso viel Koffein konsumiert, weil man eigentlich den ganzen Tag irgendwie wach ist, so 20 Stunden oder sowas, dann, nein, aber also so lange dann doch nicht, ne? Aber wenn vielleicht sollte ich meinen Kaffeekonsum durch Mate ersetzen, dann kann ich das Koffeinlevel vielleicht so ein bisschen halten, aber doch nicht ganz so viel.
Oh Mann.
Zu mir nehmen.
Herrlich.
Naja.
Ja, also ich freue mich. Wollen wir das jetzt, wie wollen wir das machen wieder mal? Wir können auch hier besprechen.
Keine Ahnung.
Mit dem Podcast. Wir haben auch gar keinen Namen, ist mir aufgefallen. Also wenn wir den jetzt auch veröffentlichen wollen.
Brauchen wir einen?
Die Null. Ja, das ist.
Wir schreiben einfach Gerrit und Jakob drauf. Und
das weiß ich nicht. Das ist so unkreativ. Die haben alle immer so coole Namen. Ich will auch irgendwie einen coolen Namen. Ich habe eine Idee.
Das entwickelt sich eigentlich immer. Oder nicht?
Also am liebsten, ich sag ganz ehrlich, ich fände Analyse-Ecke cool.
Das hört sich nicht schlecht
an. Oder? Analyse-Ecke? So dick mal in die Analyse-Ecke rein.
Das ist ein sehr, sehr
guter Vorschlag. Da kann man auch immer einen Sponsor vorhängen. Heute wieder die Knoppers-Analyse-Ecke mit Gerrit und Jakob. Oder wir können ja auch, ich habe ja auch nichts dagegen, wo du gesagt hast, dass wir mal auch schön Gäste hier, dass man einfach mal schnackt mit irgendwem.
Ja.
Und dann über Themen diskutiert oder was. Habe ich Bock drauf.
Ja.
Ja, Junge, die Analyse-Ecke.
Wäre nicht mal schlecht.
Junge, die Analyse-Ecke ist es nämlich. Und dann immer mit Sponsor vorne. Ja. Heute die Knoppers-Analyse-Ecke oder was. Da sehe ich uns in der Analyse-Ecke. Ja, würde ich sagen, machen wir es für die erste. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir anderthalb Stunden schon.
Anderthalb Stunden schon?
Ja, anderthalb Stunden sind
nicht
wir
schlecht,
schon.
Nicht schlecht.
Das erste Mal. Also, ich sage, wir haben uns ja von dem, wer wir sind, über Corona, über Remote-Working, dann über Produktion, ein bisschen über Enterprise jetzt und zum Ende hingearbeitet heute. Ach, herrlich. Schön.
Genau.
Ich freue mich.
Um noch das Podcast-Thema abzuarbeiten, ne?
Ja.
Du meintest, Podcasts haben so einen Aufschwung erlebt. Bei mir ist das eher so gewesen, dass während Corona da mein Arbeitsweg weggefallen ist, mein Podcast-Konsum abgefallen ist.
Oh shit.
Und bei mir Podcasts richtig eingesackt.
Ja,
mein Backlog ist jetzt irgendwie 15 GB auf meinem Telefon.
Voll, und ich merke das auch, ja. Der Arbeitsweg ist es bei mir auch. Also der Moment, wo ich Podcasts dann höre oder wenn ich irgendwie irgendwo hin muss. Ne? Zeitvertreib.
Also, ne? Wir haben jetzt den Circle geschlossen. Podcasts in Corona jetzt können wir abschließen.
Aber wir gucken mal. Wir begleiten. Und wie machen wir das? Wollen wir wöchentlich probieren? Und wir machen dann immer schön jeder eine Themenliste oder was? Jeder ein paar Notizen? Ich schreibe mir auf. Wenn ihr eine Idee habt für einen Podcast, was wir besprechen können, schreibe ich kurze Notizen rein und dann sage ich hier.
Ja.
Da reden wir
heute. Machen wir so ein professionelles Google-Doc wie früher.
Ich finde es witziger, wenn wir selber und dann einfach einwerfen und dann wird drüber geredet.
Ach so, ja.
Und vielleicht auch mit einem Gast oder so. Weißt du, dass der andere nicht sich darauf vorbereiten kann? Weil oft, wenn man auch Vorbesprechungen, ich habe immer Schiss, wenn man vorher was bespricht, dass man dann das Interessanteste schon vorwegnimmt und das dann nur wiederholt. Sondern dass man sagt, wir nehmen auf und reden drüber.
Ja. Ja? Das ist, glaube ich, die beste Variante, ja.
Und dann Analyse-Ecke dick.
Analyse-Ecke.
Geil, ich freue mich. Ich freue mich mega. Gut. Dann?
Analyse-Ecke demnächst auch auf Twitch oder was?
Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich wäre auch witzig, wenn wir noch. Machen wir echt.
Machen schön, wir. Kriegen wir irgendwie hin.
Kriegen wir irgendwie hin. Dann mit Chat und so ein bisschen Interaktion. Oh, Junge. Ja, cool.
Nur Audio-Videosynchronisation stelle ich mir schwierig vor, aber das kriegen wir auch.
Irgendwie muss das hin. Das wird schon. Da arbeitest du hier mit jemandem aus Werbung, ne? Ja, cool. Genau. Ich freue mich. Dann?
Ja.
Haben wir es eigentlich fürs Erste?
Denke ich auch.
Das allererste Mal, offiziell erste Mal sehen wir uns dann wahrscheinlich nächste Woche. Also, bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.